Ganz herzlich willkommen zu diesem Interview im Schöpferkraft-Kongress. Ich freue mich so sehr, heute Robin Kaiser hier zu begrüßen. Herzlich willkommen, lieber Robin.
Danke dir für die Einladung. Ich freue mich.
Wir haben ja im ersten Seelenpower-Kongress ein Gespräch darüber geführt, dass das, was du heute machst, und der, der du heute bist, nicht einfach so da war. Es ist dir nicht in die Wiege gelegt. Du bist jetzt wirklich Impulsgeber für eine neue Erde, für ein neues Menschsein. Und wenn mich jemand fragen würde, zeig mir einen Menschen, der seine Schöpferkraft voll lebt, dann würdest du mir sehr schnell einfallen, ja, mit all dem, was du tust. Im ersten Gespräch hattest du beschrieben, was das wirklich für innere, auch schmerzhafte Transformationsprozesse waren. Das zu machen, was du heute machst, was du heute beiträgst. Und für mich hast du einfach so eine besondere Gabe, sehr komplexe Dinge in Worte zu fassen. Manchmal Dinge, für die es eigentlich noch gar keine Worte so richtig gibt. Und deswegen würde ich gerne in diesem Gespräch einmal so anfangen, auch mit dem großen Ganzen, der Mensch als Schöpfer. Und dann mal
Ja.
gucken, ja, wie du das auch persönlich jetzt so erfährst und erlebst in dieser so spannenden Zeit.
Gerne, ja.
Ja, wunderbar. Ja, und ich habe Videos von dir gehört. An einer Stelle beschreibst du ja sehr schön, was sich so langsam rumspricht. Das Menschsein, das ist nicht irgend so eine endlos lange Evolution und irgendwann ist da mal ein Bewusstsein erwacht, sondern Mensch ist eine Schöpfung.
Ja.
Und gleichzeitig bewegt gerade alte Seelen jetzt sehr dieses Thema, Menschsein bedeutet auch Schöpfer sein. Und da tauchen noch so viele Fragezeichen auf. Was bedeutet das? Ich bin ein Schöpferwesen. Magst du da mal reinspringen und mal beschreiben, was müssen wir wirklich jetzt verstehen und wissen über unser Menschsein, damit wir die Potenziale nutzen können?
Wir haben uns ja dieses Menschsein selbst erschaffen. Das heißt, wir bewegen uns durch unsere eigene Schöpfung. Diesen Erfahrungsraum, in dem wir uns bewegen, dieses Irdische, dieses Materielle, dieses Formhafte, wurde aus unserem ursprünglich höherdimensionalen Bewusstsein geboren. Das heißt, wir haben uns selbst unser eigenen Raum des Menschseins kreiert, in den wir dann hinein inkarniert sind. Und das ist so wichtig als Schlüssel für den Verständnisrahmen, wo wir uns hier bewegen und wer wir eigentlich sind. Wir erleben uns ja wie als ein Produkt unserer Umwelt, ein Produkt unserer Vergangenheit, ein Produkt unserer Konditionierung. So erlebt sich das normale Opferbewusstsein der Mensch im getrennten Bewusstsein. Und jetzt findet es statt, dass dieses Bewusstsein auf eine nächsthöhere Ebene erwacht und dann erkennt, dass es von dieser nächsthöheren Ebene die darunterliegende Ebene des irdischen Menschseins, wie wir es hier erfahren, selbst erschaffen hat. Das heißt, wir bewegen uns mit unserem physischen Körper durch den Raum eines höheren Bewusstseins. Wir befinden uns im Grunde genommen, also das, was wir sind, befindet sich nicht in einem physischen Körper, sondern der physische Körper befindet sich in uns. Wir sind der Bewusstseinsraum und der physische Körper ist ein manifestierter, kristallisierter Aspekt unseres Bewusstseins. Wir sind sozusagen tiefer in uns selbst hineingeboren, haben uns in uns selbst hinein inkarniert, um in dieser Form in Erscheinung zu treten. Und das Schöpferbewusstsein kriegt sowohl diese irdische Ebene mit, als auch die höhere Ebene, von der aus wir das ganze Spiel, weil es ist letztlich nicht mehr als ein Spiel, haben entstehen lassen, haben in uns, mit all dem, was dazugehört, haben wir es wie in uns erträumt, könnte man sagen. Und dann sind wir in unseren eigenen Traum hineingegangen, sind eingeschlafen, um uns in dem zu erfahren, was wir selbst erschaffen haben.
Ja, wunderschön beschrieben. Und wenn wir mal bei diesem Begriff Spiel bleiben, dann ist es natürlich da, wo wir jetzt eben gerade sind, schon ein gigantisches Spiel mit wirklich auch machtvollen Mitspielern. Und ja, um nochmal so einen Begriff zu benutzen, den du ja auch viel benutzt. Also es gibt diese Schwingungsschlüssel, ne,
Ja.
und gleichzeitig Räume des Bewusstseins. Und wir haben uns ja jetzt in diesem Spiel, in diesem Inkarnieren und im Menschsein mit diesem Schwingungsschlüssel von Gaia verbunden. Und jetzt erleben wir auch noch diese besondere Zeitenwende, wirklich unglaubliche Umwälzungen, die da passieren. Und wir wissen, wir werden sozusagen auch beobachtet, begleitet. Das ist wirklich ein gigantisches Spiel. Wie würdest du sagen, was ist das Besondere am Menschsein oder menschlich Schöpfersein, dass uns da eine so zentrale Rolle in diesem Spiel zugesprochen wird?
Es liegt daran, dass wir, ich möchte sagen, eine Art Experiment gestartet haben, das es so in dieser Form bisher noch nicht gegeben hat. Das Besondere hier, und da bin ich immer wieder darauf, das in den Vordergrund zu heben, ist der freie Wille. Und der freie Wille in der Größe der Freiheitsgrade, in der Größe der Vielfältigkeit der Machbarkeiten hier. Man kann sich das so vorstellen, dass wirklich andere Wesen von anderen Ebenen hier herschauen und sich das angucken und sich fragen, wie geht das, dass man so viel frei wählen kann, so viele unterschiedliche Richtungen? Wie geht das, ohne dass das Ganze außer Rand und Band gerät? Weil es die meisten, in den meisten Dimensionsräumen so ist, dass es ein wesentlich homogenerer Schwingungsraum ist. Das heißt, alle Wesen sind in einem ähnlichen Schwingungsraum, in einer ähnlichen Bewusstseinskonstitution. Und hier auf der Erde lebt vom einfachsten Bewusstseinswesen bis zum erleuchtetsten Wesen alles nebeneinander her, parallel, gleichzeitig. Und das ist das Besondere des Hierseins. Und wenn mir wurde gesagt, wenn das Experiment der Menschheit gelingt, also das heißt, wenn wir es schaffen, hier auf dieser Ebene ein höheres Bewusstsein auszubilden und das auch in die höheren Ebenen übertragen können. Wir haben ja jetzt sozusagen erstmal eine Phase abgeschlossen, wo es darum ging, einfach nur Erfahrungen zu sammeln im irdisch-menschlichen, in der Getrenntheitsphase. Und die nächste kommende Evolutionsetappe ist, dass wir all diese Erfahrungen integrieren in ein höheres Bewusstsein. Das ist die Aufgabenstellung für die neue Ära, in die wir als Menschheit eintreten. Vorher war es einfach nur, ich sag mal so, unstrukturiertes Erfahrungssammeln, wie es sich anfühlen kann im getrennten, formhaften Bewusstsein. Und dann im nächsten Schritt wird es integriert in die Gesamtschöpfung. Und in diesem Integrationsprozess findet etwas statt, wenn diese evolutionären Muster, die wir durchlaufen haben, funktionieren und erfolgreich sind, in Anführungszeichen, dann werden sie für andere Räume ebenfalls angewandt. Das heißt, die Schöpfung und andere Wesen von anderen Ebenen lernen, wie Bewusstsein sich in einer Form entwickeln kann. Das ist was ganz, ganz Grundsätzliches, und das Leben sucht immer neue Formen aus, wie Bewusstsein sich entwickeln kann, wie Leben entstehen kann, wie es einfach zu komplexeren Strukturen heranwächst. Und das, wie es hier auf dieser Erde geschieht, in der gesamten Komposition von Tier, Mensch, Natur etc., das ist so einzigartig, und darin verbergen sich ganz viele. Mir wurde dieser Begriff Quellcodes des Lebens, was in unserer genetischen Signatur drin ist, die sind hier in sehr besonders komprimierter Weise vorhanden. Und wenn es gelingt, uns als Menschen diesen Schritt in das höhere Bewusstsein zu vollziehen, dann haben wir geschafft, etwas in die Schöpfungsordnung zu integrieren, was es vorher noch nicht gab. Und dann werden nach uns ganz viele Dimensionsräume, sowohl in den höheren Ebenen als dann auch in der physischen Materie umstrukturiert werden. Also es wird in Zukunft in der gesamten Schöpfung mehr Erden- und erdähnliche Erfahrungsräume geben, wenn wir es als Exemplarbeispiel sozusagen geschafft haben. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Es ist schwierig, mit Worten das genau auszukleiden, weil das multidimensionale Geschehen ja auch außerhalb von Zeit stattfindet. Dennoch ist es etwas, wenn wir uns vertiefen in unser eigenes Bewusstsein, dann wissen wir, das, was gerade passiert hier auf Erden, ist kein kosmischer Alltag, sondern es ist eine Ausnahmesituation. Und wir sind gerade wie auf die Spitze, auf den Peak dieser Ausnahmesituation zulaufend als Menschheit, als Gesellschaft. Und das ist das, was diese besondere, was die Zeit so besonders werden lässt, wo so viele Wesen gerade kosmische Aufmerksamkeit auf Erde, auf Menschheit gerichtet haben. Und das kriegen wir gegenwärtig auch stark mit. Die Dualitätskräfte von beiden Seiten sind gerade sehr aktiv und wir haben die Kraft der Entscheidung, in welche Richtung geht unser Seelenweg weiter.
Da kommen wir schon schneller zu diesem Thema Verantwortung und auch Bedeutung des eigenen Lebens, ne, als ich so gedacht hätte. Wenn wir noch mal kurz da einhaken, du hast jetzt auch was beschrieben, was ich auch sehr wertvoll finde, dass nämlich dieser Weg, den wir gegangen sind, ins totale Getrenntsein. Ja, und noch vor 50 Jahren hat sich das Leben hier auf der Erde für eine Seele, die schon Erinnerungen hat, die eigentlich sich nach Freiheit und Entfaltung sehnt, hat sich wirklich sehr, sehr nach Gefängnis und fehlender Nahrung und so angefühlt, ne? Also wir sind da ja wirklich sehr ins Getrenntsein gegangen. Und jetzt haben wir ja so zwei Aspekte. Einmal beschreibst du gerade sehr schön, dass das auch Teil des Experiments ist, dass wir einfach jetzt wirklich erfahren, was das bedeutet, Mensch zu sein und im physischen Körper zu stecken. Andererseits gibt es ja eben auch diese Tatsache, dass sich da gewisse Programmierungen drüber gelegt haben, übers Menschsein, die wir nun nicht unbedingt selbst so haben wollten und erforschen wollten. Das sind ja eigentlich jetzt so zwei Ebenen, die uns so sehr ins Getrenntsein gebracht haben.
Es kommt darauf an, auf welcher Ebene wir das betrachten. Auf höchster Ebene betrachtet haben wir auch andere Wesen dazu angestellt, diese Programme für uns zu schreiben. Das heißt, wir haben sozusagen uns eine eigene Situation erschaffen, wo wir die Erfahrung von Ohnmacht machen können, wo wir andere Wesen die Aufgabe gegeben haben, hier die Rolle in der Dualität zu spielen, die sie dann wunderbar und todernst spielen, weil sie glauben, durch Schmerz zum Beispiel einen Evolutionsmotor aufrechterhalten zu müssen. Also die nicht so freundlichen Kräfte haben auch die Idee, mit dem, was sie tun, die Evolution voranbringen zu wollen, um es mal ganz neutral auszudrücken. Und ihre Idee ist halt, durch Leid und Schmerz Entwicklungsimpulse zu geben. Und der Mensch kann sich aber entscheiden, wenn er freiwillig, das heißt ohne Widerstand, einen Bewusstwerdungsweg geht, dann braucht es kein Leid mehr, damit Entwicklung und Bewusstwerdung stattfindet. Wenn wir aber verharren und in den Widerstand gehen und uns gegen uns selbst entscheiden, gegen unsere seelische Führung zum Beispiel auch, dann wird das Leben immer stärker eingreifen mit bestimmten Mechanismen und Kräften, die dann über den Entwicklungsmotor Leid etwas in Bewegung bringt. Und gegenwärtig können wir sehen, die wenigsten Menschen gehen freiwillig aus sich heraus noch einen Weg der Veränderung, der Entwicklung. Und deswegen ist es so, dass der größte Katalysator für die Entwicklung des Bewusstseins auf diesem Planeten gegenwärtig Leid ist. Aber es war nicht immer so, es wird nicht immer so sein. Man kann auch anders lernen als durch Leiden. Und da ist es einfach so wichtig, wenn man gerade im Leid selber drin ist, sich immer wieder dran zu erinnern. Es geht nicht ums Leiden. Unsere Seele möchte nicht, dass wir leiden. Sie schickt uns das nicht, um uns irgendwie runterzudrücken oder uns klein zu machen. Unsere Seele möchte, dass wir lernen. Und wenn wir freiwillig lernen, leiden wir nicht. Wir leiden immer dann, wenn wir uns vor unserem Lernen versperren und verschließen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um auch wieder zurück in unsere Schöpferkraft zu finden.
Ja, wunderschön. Also ich glaube, das können wir sofort nachvollziehen. Auch dieses Geprägtsein, dass wir Leid brauchen, um uns wieder aufzurappeln, irgendeine Angst zu überwinden und weiterzugehen. Und als du eben gesprochen hast, habe ich so einen gewissen Punkt in mir wahrgenommen. Irgendwann kommt so eine seelische Kraft oder Bewusstheit. Da ist einfach Erfüllung da in dem Moment, wo ich freiwillig diesen Weg gehe. Und dieses Verbundensein auf einer anderen Ebene permanent fühlen kann. Und dann brauche ich eigentlich Leiden nicht mehr, um mich zu bewegen, weil es ist irgendwie wie so ein innerer Strom. Also es gibt schon so einen Wendepunkt, ne?
Absolut. Und wir sind gerade als Gesellschaft, als Menschheit dabei, uns diesem Wendepunkt auch anzunähern. Also so wie es die letzten 50 Jahre gegangen ist, geht es nicht nochmal 50 Jahre weiter. Definitiv nicht. Nach meinem Gefühl sind wir in der Generation, die wirklich diesen Umbruch miterleben wird. Ich meine, dafür haben wir uns ja hier inkarniert. Und es sind gerade so viele große Seelen hier gegenwärtig. Und die meisten wissen noch gar nicht, wer sie wirklich sind, aber es dringt immer mehr durch, was Menschsein auch im kosmischen Sinne eigentlich bedeutet und wer wir als Menschen wirklich sind. Und wenn das deutlich wird und wenn wir die Größe des Menschseins in uns wieder spüren können, dann kann uns nichts mehr halten. So, dann schälen wir alte Machtstrukturen ab, dann schälen wir unsere Vergangenheit ab, unsere gesamten Selbstbilder von Kleinheit und Unfähigkeit und Mangelbewusstsein. All das verabschiedet sich einfach, weil wir mitbekommen, das war mal etwas und es ist nicht mehr dienlich in dem, wohin die Reise jetzt geht.
Genau, das ist ja auch mal wirklich der Impuls. Also es ist ja jetzt sehr viel Aufmerksamkeit auf Schwingungsanhebungen, alte Energien lösen, Traumata, systemische Verstrickungen, Fremdeinflüsse. Und da ist ja wirklich mächtig was los, kann man sagen. Das ist wirklich angekommen, dass es wichtig ist, nicht mehr im Außen zu gucken, sondern eigentlich im eigenen Energiefeld. Und also was du eben gesagt hast, finde ich, ist auch nochmal so ein Impuls zu sagen, aber auch das ist nicht alles, sondern das kann sozusagen, ist nötig und kann mitgeschehen. Aber ich kann mein Bewusstsein wirklich schon auf diese Freiheit richten und mal die Möglichkeiten annehmen, die auch da sind. Egal wie verwundet ich bin oder was ich eben erlebt habe auf meinem ganz persönlichen Weg. Also noch so ein bisschen mehr sich der Freiheit zu öffnen und nicht zu denken, ich muss erst ganz viel arbeiten und auflösen und dann komme ich auch in die Freiheit.
Ja, es ist ein sehr trickreicher Mechanismus des Ego zu glauben, wir müssten alles hier auf dieser Ebene geheilt und gelöst und vollendet haben, um in ein höheres Bewusstsein kommen zu können. Auf einer gewissen Ebene ist es richtig, dass wir Gepäck abwerfen müssen. Und dennoch ist es so, wir brauchen nicht alle alten Traumata und nicht die ganze Vergangenheit noch 10.000 Mal aufarbeiten, um den Schritt in ein höheres Bewusstsein tun zu können. Es ist nicht nötig. Es ist vielmehr so, dass im Schritt in das neue Bewusstsein es so sein wird, wie ich wache aus einem alten Albtraum auf. Und in dem Moment, wo es aus diesem Albtraum erwacht und erkennt, mein Leid war nicht mein Leid, es war eine Geschichte, die ich mir selbst erzählt habe und in die ich mich hineinhypnotisiert habe, dadurch, dass ich es immer wieder in den Gedanken wiederholt habe. So, in dem Moment, wo es erwacht und erkennt, es war wirklich einfach nur eine Geschichte, eine Raumzeitgeschichte, an die ich geglaubt habe, in die ich investiert habe. Und die höhere Wahrheit von dem, was ich bin, sieht ganz anders aus. Weil es gibt etwas, und da weise ich auch immer wieder darauf hin, es gibt etwas in uns, das wurde von all dem, was wir jemals erfahren haben, noch nie berührt. Es gibt einen innersten Punkt, der ist nach wie vor heil, der ist nach wie vor vollständig, der ist nach wie vor unschuldig. Und egal, was wir getan, nicht getan haben, egal, was wir erlebt haben, egal, wie tief die Traumata sitzen mögen, es sind immer nur Oberflächenschichten. Aber der Kern, unser wahrhaftiger, göttlicher, innerer Kern, wurde von all dem, was wir jemals erfahren haben, noch nie berührt. Und diesen Kern wieder zu spüren, das ist die Befreiung. Das kann alles andere ablösen, womit wir gerade vielleicht noch zu kämpfen haben.
Ja, wunderschön. Und genau, wenn wir jetzt uns Menschen nehmen, also das menschliche Wesen mit all den Instanzen, inneren Räumen, dann kommen wir ja bei dem, was du gerade gesagt hast, unweigerlich zum Herzen auch, ne? Also so der Zugang, das hatten wir auch so schön im ersten Seelenpower-Kongress, dass für eine Bewusstseinserhöhung und Öffnung im Grunde genommen das Herz unverzichtbar ist. Auch das hat sich ja jetzt immer mehr rumgesprochen, dass es nicht reicht, sich nur dem Geistigen nach oben hin sozusagen zu öffnen und Erleuchtung zu suchen, sondern dass es eben genau, umgekehrt, erstmal tief rein ins eigene Wesen. Und du sprichst ja auch viel über den Herzraum. Magst du da mal was ins Schwingen bringen?
Ja. Ja, vielleicht mag ich an dieser Stelle uns gerade einfach einladen, wirklich das Gewahrsein in den Herzraum reinzubringen und mitzubekommen, es ist im Grunde genommen etwas, aus dem heraus leben wir ständig gegenwärtig. Im Herzraum gibt es keine Zeit, im Herzraum gibt es auch keine Identität. Keine Vorstellung in dem Sinne, ich bin das und das und der und der. Es gibt im Grunde genommen keinen individualisierten Herzraum, sondern der Herzraum ist etwas, wo es einen Herzschlag gibt und wo wir angeschlossen sind über unser eigenes Herz an den Herzschlag des großen Ganzen, an den Herzschlag von Gaia beispielsweise. Alle Herzschläge, könnte man sagen, aller Wesen, im gesamten Universum sind aufeinander synchronisiert. Es gibt nicht einen Herzschlag, welches nicht sich an die Umgebung, mit der Umgebung synchronisiert und welches nicht mit dem Speziesgedächtnis, also dem gesamten Bewusstseinsraum der eigenen Spezies verbunden ist und dem Planeten, dem planetaren Herzschlag. Und wir können uns das wirklich so vorstellen, dass es im gesamten Kosmos einen großen Herzschlag gibt, der sich wiederum aufteilt in verschiedene Ober- und Untertöne, wie verschiedene Frequenzmuster von dem gleichen Grundherzrhythmus, könnte man sagen. Und es gibt so etwas wie den Herzschlag von Gaia und Tiere und Pflanzen, die natürlicherweise im Bewusstsein von Gaia leben, haben ihren Herzschlag entsprechend auf die Erde synchronisiert. Der Mensch in der künstlichen Gesellschaft hat sich zum Teil davon abgelöst, aber auch nur auf der Oberflächenschicht. Es gibt immer noch in unserer, ich möchte sagen, Urbiologie etwas, was nach wie vor synchronisiert ist mit dem Herzschlag der Erde. Und da wieder hinzukommen, seinen eigenen Herzschlag als ein Urrhythmus des Lebens begreifen und ihn dann bewusst zu synchronisieren. Wenn man nachts zum Beispiel wach wird, wenn man morgens aufsteht, wenn man abends einschläft, immer in den Herzraum reingehen, vielleicht auch den Pulsschlag selber wahrnehmen. Das ist deutlich wahrnehmbar, wenn die Gedanken still werden, dass man mitbekommt, der Pulsschlag ist nicht nur hier, sondern im ganzen Körper spürbar. Und dann kann man die Wahrnehmung des eigenen Pulsschlages über die eigene Körpergrenze hinaus ausdehnen und mitbekommen, auch der Raum, in dem wir gerade sind, hat einen Pulsschlag, hat eine Frequenz, hat eine Vibration. Und wenn ich in Resonanz bin, in Synchronisation bin mit dem Pulsschlag des Raumes, dann kann ich mit dem Raum verschmelzen. Dann gibt es nicht mehr, ich bin diese Form, dieser Körper, sondern ich bin genauso der Raum, der mich umgibt. Und das hat etwas mit Herzsynchronizität zu tun. Und das geht nicht durch den Verstand, das geht nicht durch den Konzept, es geht einfach nur darum, dass wir uns bedingungslos unserem liebenden Wesen widmen, dass wir bedingungslos in die Gefühlsempfindung von Liebe und Freiheit uns vertiefen. Und wenn wir da drin aufgehen, wenn wir uns darin auflösen, dann synchronisieren sich die Herzrhythmen auf allen Ebenen.
Genau, also es ist ja wirklich ein Raum und das ist die Frage, ist das so ein verstaubter, vergessener Raum, ne, in den ich nie gehe oder gehe ich da hin? Bin ich da einfach? Und wahrscheinlich, ich meine, du hast ja endlose Stunden meditiert in einer bestimmten Phase deines Lebens und diese Stille wirklich auch, wie du selbst beschreibst, mit einer großen Willensanwendung so regelrecht forciert, war sicherlich auch dein Weg. So kannst du jetzt wirklich viele, viele Menschen berühren und erreichen. Und wie wir das machen, ist ja für jeden wirklich verschieden. Aber hinzugehen, ist einfach eine Voraussetzung, ne? Also diesen Raum auch aufzusuchen, zu erkunden und das Fühlen wieder zu erwecken.
Und
Ja.
sich auch gleichzeitig Raum und Zeit zu nehmen, diesen Raum für sich immer wieder zu kreieren. Es ist etwas, was praktiziert werden möchte, natürlich. Und du hast angesprochen, bei mir war am Anfang viel Intention, viel Wille da. Das hat sich auch rausgewaschen mit der Zeit. Aber wir sind in einer, ich möchte sagen, verweichlichten Gesellschaft. Wenn wir uns mal anschauen, wie wir vor 100 oder 200 Jahren gelebt haben, was wir aufbringen mussten, aber was wir dann auch zum Beispiel auf der spirituellen Suche oder Reise aufgebracht haben. Wenn ich mir Bücher lese, durchlese von vor 100, 200 Jahren, was Mystiker alles sich selbst abverlangt haben, Asketen, was die alles getan haben, um in das Gottesbewusstsein zu erwachen. Und dann schaue ich mir heute die Spiri-Szene an, die auf ein Seminar geht. Und weißt du, da ist so eine riesige Diskrepanz von der Intensität, die wir auf unserem Selbstverwirklichungsweg anwenden, zu dem, was wir früher, ne, da war der Mensch noch mit Leidenschaft durchdrungen, zu wissen, was die Wahrheit ist, mit Leidenschaft durchdrungen, in eine höhere Wahrheit einzutauchen. Und heutzutage dümpeln wir so ein bisschen durch die Unterhaltungsindustrie abgedämpft, so in Sphären umher, wo wir nichts richtig machen. Wir gucken überall mal rein, aber machen nichts wirklich richtig. Und da bekomme ich mit, dass in dem Gesellschaftsfeld, dem kollektiven Bewusstseinsfeld der Menschheit ganz viel aufgeweicht wurde. Es ist alles aufgeschwemmt, aufgeweicht, nicht mehr ganz mit einer inneren Standfestigkeit und einem inneren Commitment dem eigenen Weg gegenüber. Und da einfach Stück für Stück, jeder ist auf einer anderen, also beginnt die Reise von einer anderen Ebene, von einer anderen Stufe, aber Stück für Stück das eigene innere Verpflichtungsgefühl gegenüber sich und einer höheren Wahrheit immer mehr zu erhöhen. Tag für Tag. Und auch jeden Tag Resümee zu ziehen und zu schauen, okay, bin ich mir und meinem göttlichen Wesen heute gerecht geworden in Wort, Tat und Gedanke? Und wo bin ich davon wieder abgewichen? Einfach ganz, ganz grundehrlich sich das Tag für Tag zu fragen und dann Stück für Stück sich von all dem zu verabschieden, was in der ganzen konditionierten Suppe schwimmt, in die wir als Menschheit einfach reingeworfen wurden, einfach nur, weil wir uns auf diesem Planeten inkarniert haben. Und das ist etwas, wir sind so ein Menschheitstraining durchlaufen. Und das wieder abzulegen, um wieder in das Urwesenhafte unserer selbst reinzukommen, das ist eigentlich das, was gerade so Gebot der Stunde ist. Weil wenn wir das jetzt nicht machen, dann wird es das Leben für uns machen. Und dann wird es ganz schön holprig, intensiv und leidhaft sein, wenn wir nicht aus uns heraus schaffen, die Lotusblüte zur Entfaltung zu bringen.
Ja, also das nehme ich genauso wahr wie du. Und ich habe mich ja auch, ich war ja lange in so einer Einweihungsschule, wir haben uns auch mit all den Wegen und Meistern beschäftigt. Und da konnte man wirklich wahrnehmen, ich meine, es war einfach sehr dicht, die Materie war dicht. Und entweder sie wollten das wirklich oder hatten diesen Auftrag, sind dazu inkarniert und haben gelitten und gekämpft und sind verfolgt worden und alles Mögliche, um die, also irgendeinen Weg zur Wahrheit zu bahnen und die auch hier runterzuholen. Oder das war eben nicht und man war irgendwie mehr in so einem Schäfchenzustand und wurde von den Machthabern und Autoritäten gelenkt. Und jetzt sind wir in der Zeit, jetzt gibt es Freiheit eigentlich, ne? Aber Orientierungslosigkeit sehr viel. Und auch, wie du sagst, also ich fand, als du das in diesem Video beschrieben hast, du hattest diesen starken Willen, ja, und bist da losgezogen in irgendeinen Wald in Thailand, um da 16 Stunden am Tag zu meditieren. Okay, du würdest es heute nicht mehr so machen, weil du es auch nicht mehr so brauchst, aber ich fand es richtig toll als Beispiel. Also, wenn sehr viel Kraft, sehr viel Schöpferkraft im eigenen Seelenpotenzial ist, das dann auch zu befreien und zwar auch wirklich mit einer Hingabe und einer Entschlossenheit, die so das Übliche einfach übersteigt. Ja, und du kannst jetzt wirklich in einer Art also Führung gebenden Wirksamkeit so viele Menschen berühren, weil du es einfach wirklich selbst auch radikal gelebt hast.
Du
Oder?
hast was ganz Wichtiges angesprochen, die Kraft der Entschlossenheit und das in sich zu finden und das in sich zu öffnen. Wir sind so lauwarm konditioniert, aber wo finden wir wirklich noch dieses innere Feuer, diese Kraft der Entschlossenheit, wirklich einen Weg zu gehen? Und das ist also das ist wichtig, dass das auf gewissen Ebenen auch radikal ist, dass das keine Kompromisse kennt. Wir sind durch unsere Kompromisskultur, sind wir so lauwarm geworden, weil wir immer so ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und wenn wir diesen Schritt in ein höheres Bewusstsein gehen wollen, dann können wir in dieser Form am Anfang nichts von all dem, was wir bisher kannten, mitnehmen. Das wird dann im nächsten Schritt wieder integriert. Aber im ersten Schritt ist es wirklich so, als ob die Welt im eigenen Bewusstsein stirbt. Als ob die alte Identität im Bewusstsein stirbt. Als ob wirklich alles, also wenn man diesen Weg wahrhaftig gehen möchte, muss man innerlich bereit sein zu sterben und alles loszulassen. Und die meisten Menschen gehen diesen Weg erst, wenn sie wirklich an diesem Endpunkt angekommen sind. Aber wir brauchen keine Krankheiten und keine Katastrophen, um uns in diesen Endpunkt zu manövrieren. Das ist ein Kataklysmus des Lebens, um uns dahin zu bringen. Aber wir können uns Kraft der eigenen inneren Entschlossenheit uns selber diesen Weg auch bahnen. Und es gibt so viele Menschen, die diesen Weg vorgegangen sind. Ich bin ihn ja auch nicht ganz aus mir herausgegangen. Ich hatte immer auch Lehrer und Begleiter, die mich unterstützt haben. Und bei mir gab es da einfach diese Phase, ich wollte nichts mehr mit meinem alten Leben zu tun haben. Ich wollte auch, es gab eine Phase, da wollte ich auch gar nicht mehr zurück. Ich wollte Mönch werden, ich wollte alles hinter mir lassen. Ich hatte wirklich, ich war so, alles, was ich bisher erlebt hatte, hat sich so falsch angefühlt, hat sich so nicht in Synchronisation mit einer höheren Wahrheit angefühlt. Und dann diesen Entschluss zu fassen, wirklich alles zurückzulassen. Und das Spannende ist, dass es einem dann danach wieder zurückgeschenkt wird. Danach kommt es neu zurück, aber dann ist die Verknüpfung und die Verbindung, die Anhaftung daran aufgelöst. Vorher gab es immer noch dass das Bewusstsein wie an dieser Welt und an den Erfahrungen dieser Welt geklebt hat. Und ich habe wirklich fast schon, blödes Wort, aber mit Gewalt mein Bewusstsein aus dieser Formidentifikation rausgeholt und dann auf einmal aus dem höheren Bewusstsein auf diese Welt geschaut und gesehen, sie besteht nur aus Liebe. Und das ist, wenn man an dieser Welt klebt, dann kann man das nicht sehen. Es ist nicht sichtbar, weil man das, was man, wo man nicht frei davon ist und was man braucht und wo man in so einem Abhängigkeitsverhältnis auch gegenübersteht, das kann man nicht lieben. Und solange wir so mit der Welt umgehen und mit Welt meine ich auch den physischen Körper. Der physische Körper ist ja Teil dieser Welt und alles, was damit dazugehört. Also das ist wirklich aus einem höheren Bewusstsein betrachtet so, so anders. Und für mich war es das Schwierigste und das Kraftaufwendendste, und das zieht sich bis zum heutigen Tag, immer wieder ganz bewusst das kollektive Gedanken, Emotions, Schmerzfeld dieser Menschheitskonditionierung immer wieder bewusst zu verlassen. Ich stehe Nacht für Nacht auf. Es ruft mich manchmal um 12, manchmal um 1 schon, ruft es mich raus. Und ich verlasse bewusst das kollektive Menschheitsfeld und gehe in die kosmischen Sphären. Und über den Wolken ist es wirklich frei. Ist wirklich, also ist die Schwingung, die Signatur so anders als alles, was wir bisher kennen. Und mein Wunsch ist einfach, dass wir alle wieder diesen Zugang bekommen, weil das ist etwas, was uns als freies Schöpferwesen zusteht. Jedes Wesen hat, es steht jedem Wesen frei zu, sich mit seinem Urschöpfer zu verbinden. Es ist nicht legitim, wenn sich irgendwelche Wesen als Mittler dazwischen stellen und sagen, nur durch mich. Oder es ist eine legitime Form, dass es Übersetzer gibt und gleichzeitig, wenn du noch nie einen Apfel gekostet hast, weißt du nicht, wie er schmeckt. Und da kannst du noch so viele Beschreibungen des Apfels lesen, ne, die Autobiografie eines Apfels oder ganz viel, einfach, du wirst es nie geschmeckt haben. Und da wieder hinzugehen und zu sagen, ich beiß auch in den sauren Apfel, weil am Anfang ist es erstmal wirklich wie ein Sterbeprozess. Aber danach, wenn es sich löst und frei wird und durchschaut und erkennt und sich eine höhere Sicht auftut und man auf einmal durch Raum und Zeit durchblickt und sich Welten im eigenen Bewusstsein entfalten, so, das ist doch das, wofür wir hier sind.
Ja, und ich glaube, das ist jetzt wirklich gut, dass du das mal sagst. Das ist nicht einfach, du hast es gefunden, oh, und jetzt ist es da und jetzt kannst du tolle Seminare machen und tolle YouTubes, sondern es ist eigentlich eine permanente Verantwortung auch für unseren Schwingungszustand. Und solange wir in diesem Körper sind, gibt es immer was, was uns auch wieder ins Kollektiv so reinziehen kann, wenn wir nicht bewusst sind und wenn wir nichts machen. Also
Exakt.
ich glaube, das ist was, das dürfen wir jetzt mal so in unseren Alltag integrieren, wie Zähne putzen, das ist eine Hygiene auch. Und auch eine wirkliche Selbstbewusstheit, da immer eine Selbstfürsorge und eine Achtsamkeit zu haben. Und nicht eben, jetzt gehe ich mal in ein Seminar und dann wird meine Schwingung wunderbar angehoben und dann vernachlässige ich das wieder. Also das ist, glaube ich, jetzt wirklich mal ein wichtiger Impuls. Und da die meisten doch die Erfahrung machen, dass es alleine schwer ist, zunächst mal, ne, so dran zu bleiben oder so, ist es ja heute wirklich möglich, sich da irgendwo in eine Gruppe, in irgendein Angebot, auch online einzuklinken und dafür zu sorgen. Aber ohne was wird es zwangsläufig passieren, dass da die alten Schwingungen wieder aktiviert werden.
Ja. Ich sehe das so, dass man am Anfang viel Energie investieren muss, um dann irgendwann diesen Kipppunkt zu erreichen, wo dann die Energie wieder zurückfließt. Und die meisten bleiben in der ersten Phase stecken. Die meisten gehen nicht durch dieses Nadelöhr, diese Verengung, wo es dann wieder sich öffnet und weitet. Und so wie zum Beispiel viele Menschen es sehr anstrengend finden zu meditieren, viel Energie ins Meditieren investieren, so ist es für mich einfach, es setzt sich hin in die Meditationsposition und es fließt ganz viel Energie zu mir. Es ist keine Kraftaufwendung, es ist keine Anstrengung. Aber das liegt nur daran, dass ich zuvor ganz viel Kraft da rein investiert habe, um diesen Zustand überhaupt zu öffnen und freizuschalten. Und da in der ersten Phase nicht zu ja, versagen, blödes Wort, aber nicht zu sich nicht vom Weg abbringen zu lassen, sondern kontinuierlich dran zu bleiben. Wirklich wie der Tropfen auf dem Stein, immer wieder, Tag für Tag. Und dann irgendwann ist es so, es findet natürlich statt und es gibt Kraft, es gibt Freude und es fließt wieder zurück. Meditation ist ein Weg. Es gibt noch so viele andere Wege, die wir gehen können. Hauptsache, wir bleiben dran.
Genau, und halten durch mal.
Genau, ja, das
Alte
ist, glaube ich,
Tugenden
schön.
wie Disziplin und so, die haben dann doch wieder ihren Sinn auch.
Absolut, ich bin
Ja.
ein großer Befürworter von Disziplin.
Auch ich.
Nicht im mentalen Sinne, dass man sich da jetzt was groß aufbaut, sondern wirklich, solange wir noch nicht in dem Ort angekommen sind, wo wir sein wollen, braucht es immer wieder Übung und Disziplinierung. Und das ist also, wenn ich mitbekomme, wie bis zum heutigen Tag mein Mentalfeld mit Gedanken manchmal auffährt, wo ich mir denke, woher kommt das? Da braucht es einfach Disziplinierung. Da muss ich den Affen da oben einfach an die Leine nehmen und sagen, halt, stopp, diese Gedanken hier nicht in diesem Raum. Und das liegt daran, dass man einfach mit einem kollektiven Gedankenfeld verbunden ist. Und selbst wenn es aufgeräumt ist, ne, man ist ja nicht aus der Welt raus. Und wenn man sich dann wieder mit Menschen verbindet, wenn man wieder rausgeht, dann connectet man auch mit einem kollektiven Feld wieder und dann gilt es auch, das wieder aufzuräumen und zu transformieren. Wir stellen uns diejenigen, die diesen Weg gehen, gegenwärtig auch als Katalysatoren für die gesamte Menschheitsfamilie zur Verfügung. Und das ist wichtig, das auch immer wieder zu erinnern.
Davon kann es jetzt noch ein paar mehr ruhig geben. Ne? Also es ist ja auch eigentlich, wenn man sich da einklingt, dann entsteht ja dieses Gefühl schon, also von, es gibt so ein neues Feld und der Verbundenheit, ein neues Netzwerk. Ja, und allein das ist schon eine unglaubliche Stärkung auch für die eigene Disziplin, für diesen eigenen Weg. Und es dürfen jetzt einfach noch mal ein paar mehr werden. Also ist so mein
Ja.
Gefühl, ne, dass das noch ein bisschen stärker wird irgendwie. Ja.
Yes. Dafür machen wir das ja auch, um uns gegenseitig in dem zu stärken und bestärken. Und
Genau.
es wird auch leichter werden. Es werden Zeiten kommen, wo diese Schwingungsunterdrückung, die ja ständig gegenwärtig ist in einem bestimmten Frequenzband, die wird wegfallen irgendwann. Und dann wird es ganz. Ja, das Bewusstsein wird sich dann auch explosiv entfalten können. Also es wird, ich sag mal, wenn die eigenen inneren Siegel aufbrechen und das Bewusstsein wirklich aus der Frequenzdeckelung rauskommt, dann ist kein Halt mehr. Also dann können wir uns wirklich mit allen Dimensionsebenen wieder rückverbinden. Das ist nämlich das, wo wir ursprünglich herkommen. Eigentlich ruft es uns heim. in das, was wir immer schon waren.
Genau. Ja, ich habe den ganzen Morgen schon dieses biblische Gleichnis vom verlorenen Sohn einfach immer zu im Kopf, ja. Und also irgendwie dieses Wissen ist schon so lange da, aber die Möglichkeit, das jetzt in der eigenen Inkarnation, im eigenen Hiersein so kraftvoll zu erleben, die ist ja einfach sensationell, ne? So.
Das stimmt.
Ja, jetzt hast du schon ein paar Dinge gesagt. Kannst du mal versuchen zu beschreiben? Also du bist Katalysator, du bist Impulsgeber für die Menschen und du unterhältst ja, infoenergetische Felder, bringst sie hier runter, also wie immer man das jetzt beschreiben will. Wie erlebst du dein Schöpfersein, diese Schöpferkraft? Wie erlebst du das in dir? Lässt sich das beschreiben?
Dieses Gefühl in mir wird zunehmend delokaler. Also es löst die Lokalität immer mehr auf, wo es mitbekommt, wenn die Kanäle sich öffnen. Und das ist auch nicht die ganze Zeit immer der Fall. Ich habe wie ein Nacht selbst und ein Tag selbst. Nachts bin ich mit dem Kosmos verbunden, tagsüber bin ich eher in einer irdischen Bewusstseinsfrequenz. Also ich könnte ganz viele Sachen, die ich tagsüber mache, nicht nachts machen und umgekehrt, weil die Schwingungsdifferenz einfach zu groß wäre. Ich würde mein tägliches Leben nicht auf die Reihe bekommen. Deswegen habe ich das so aufgeteilt. Und es fühlt sich so an, wie unter Strom zu stehen. Der Körper ist tiefenentspannt und gleichzeitig unter einer ganz hohen Spannung, einer hohen Energie. Ich kriege das mit, dass wenn ich aus dem Strom rauskippe, dann ist es lasch, dann ist es energielos, dann ist es auch viel müde, dann braucht es viel einfach zum Teil Schlaf, aber dann kompensiert es auch mit Essen oder so, dass man mitbekommt, dass es dann viel braucht. Es braucht Schlaf, es braucht Essen, es braucht einfach viel, um auszugleichen. Das alles braucht es überhaupt nicht mehr, wenn es im Strom ist. Dann reichen 2,5 Stunden Schlaf komplett aus. Dann reicht es aus, einmal am Tag was zu essen. Also dann fallen ganz viele Sachen wirklich weg, weil der Strom aus dem Inneren heraus nährt. Und dann fühlt es sich wirklich so an, als ob alles möglich ist, als ob man wie Bäume ausreißen kann. Blödes Beispiel. Ich würde eher Bäume pflanzen, aber es fühlt sich dann so an, als ob einfach so viel Energie für so viel da ist, dass es überströmt. Und das ist etwas, ich weiß, dass so viel mehr möglich ist, wenn wir diese Kapazitäten wieder freispielen, wieder in uns erwecken. Und für mich ist es immer wieder die Hinwendung zu dem, was mich am stärksten ruft. Also die emotionalen Ankerpunkte, sowohl im noch nicht geheilten Schmerzfeld, was ist meine größte Angst? Ganz viel Energie ist darin gebunden, ganz viel Schöpferkraft. Wenn ich mir das anschaue und das löse, auf der anderen Seite, was ist meine größte Passion, meine größte Leidenschaft, das, was mich am meisten ruft im Leben. Und das immer wieder in Erinnerung zu holen, zu schauen, wie drückt sich das heute aus, weil das ist auch etwas, da ist eine Dynamik drin und doch das Übergeordnete bleibt. Das heißt, ich habe seit über 10 Jahren und auch als Kind zum Teil immer dieses Gefühl gehabt, in einer göttlichen Mission zu sein. Und das ist eines der stärksten, für mich persönlich, der stärksten emotionalen Ankerpunkte, dass ich mich an meine göttliche Mission und all dem, was damit zusammenhängt, erinnere. Ich habe viel Strukturarbeit, ich muss viel am PC sitzen, mache ich nicht gerne. Es ist wirklich, ich mache viel, auch wenn ich es schon auch eine Helferengel habe, die mich da unterstützen. Aber ich mache viel, wo ich sage, so, Da muss ich mich an das große Ganze, an die höhere Vision erinnern, um die Kraft aufzubringen, das zu machen. Und es gibt eine Geschichte, die mag ich an dieser Stelle kurz einführen. Im Konzentrationslager wurden die Menschen befragt, die überlebt haben. Und das waren immer die, die ein Wofür im Leben hatten, die immer wissen, die immer gewusst haben, wofür das gerade stattfindet, wofür das gerade gut sein könnte, wofür das gerade, ne, die Schmiede des Bewusstseins sein kann. Und ich meine, wir schaffen uns gerade unser eigenes Gefängnis. Und das zu sehen, das Wofür dahinter zu sehen und dann einen Schritt weiter zu gehen. Und für mich war eines der stärksten Anker immer die göttliche Mission, zu wissen, es gibt eine Aufgabe, es gibt eine Berufung. Und dass ich weiß es einfach, dass ich damit nicht alleine bin, dass das für alle gilt. Es gibt diesen schönen Aussage, wir sind alle berufen, nur die wenigsten hören, dass sie berufen sind. Und da wieder hinzukommen, wenn das höhere Bewusstsein erwacht. Und das hat nichts mit mir als Person zu tun, überhaupt nicht. Ich weiß, dass wenn jemand anderes im gleichen Bewusstsein, in der gleichen Frequenz ist, wie es manchmal das erfährt, dann ist es in den gleichen oder in einer ähnlichen Weise berufen. Dann kriegt es die gleiche Aufgabe zugeteilt. Das hat einfach nur mit einer Schwingung des Bewusstseins zu tun. Und wenn wir in diese Schwingung reinkommen, dann wird uns auch unsere Berufung gezeigt und geöffnet. Und wenn ich in der Bewusstseinsfrequenz abfalle, dann wird das Universum sagen, okay, auf dich kann ich gerade diese Aufgabe nicht verteilen. Dann wird es wieder anders kanalisiert. Dann werden bestimmte Aufgaben wieder anderen Menschen zugeteilt. Das Universum schaut nicht, welche Vorleben du hattest oder was du für Ausbildung hast, sondern schaut, wie stabil bist du in der Frequenz deines Bewusstseins. Und wenn du das hochhalten kannst, dann wird dir das Universum auch die Aufgaben zuteilen für die Berufung, die einfach da ist. Aber die Berufung ist nichts Persönliches, könnte man sagen. Das Leben verteilt einfach auf diejenigen, die fähig sind. Und befähigen können wir uns selbst, indem wir unsere Frequenz hochhalten.
Genau. Ja, und dieser Zugang oder diese Frage, wenn der Zugang nicht da ist, also ich habe das ähnlich erlebt schon als Kind. Ich wusste immer, ich bin wozu hier. Ich konnte das nicht benennen, aber das war immer wie so ein innerer Kompass auch. Trotzdem, klar, wurde man verbogen und geprägt, das ließ sich nicht verhindern, aber es war immer da. Und bei vielen ist es jetzt im Bewusstsein angekommen, dass es sowas gibt. Ne? Also diese Frage, wozu bin ich hier? Und einfach das Leben schon mal aus der Perspektive, ich bin hier inkarniert, ich bin nicht so von unten nur da, ich bin inkarniert, wozu eigentlich? Und dann ist da doch oft noch wenig Zugang, ne, zu Seelenaufgabe, Berufung, Lebenssinn oder so. Aber allein die Frage mit in den Mittelpunkt des Lebens zu nehmen, macht ja schon was, weil dann können die Antworten auch fließen, dann kann ja die Seele sprechen sozusagen.
Ja. Und
Ne, aber es
auch
ist,
so.
manchmal wundert es mich, dass so viele Menschen, wenn man sie fragt, was ist deine Berufung, was ist deine Leidenschaft, wofür lebst du? Das weiß ich gar nicht.
Ja, und es ist eine legitime Stufe des Bewusstseins zu erkunden, um herauszufinden, was es denn sein kann. Es ist eine legitime Stufe, diese Experimentalphase, von der wir vorhin gesprochen haben. Dieses hier ausprobieren und da reinzuschauen und das zu machen. Das ist eine legitime Phase. Und irgendwann, nachdem wir wie ganz viele Identitätsmäntel, Kleider der Persönlichkeit angeprobiert haben und gesagt haben, okay, so passt er nicht, dann irgendwann wird die Seele entscheiden, das ist der Aspekt des Göttlichen, für den ich mich inkarniert habe. Das ist der Aspekt, den ich, also die Frage der Identität stellt sich zum Beispiel bei mir nicht mehr, weil es einfach ein inneres, konstantes Gefühl gibt, was es ausstrahlt. Und dadurch löst sich diese Frage nach Identität und dadurch auch nach der Berufung auf. Also das ist etwas, wenn es im Strom lebt, dann stellt man sich diese Frage gar nicht mehr. Also die meisten Menschen stellen sich dann die Frage, wenn sie am meisten leiden, wenn es wirklich schmerzhaft ist. Also ich meine, wenn wir wirklich immer nur glücklich sind, würden wir uns die Frage, wofür sind wir berufen, auch nicht stellen, weil wir, ne, den Weg unserer Erfüllung, unseres Glücks gehen. Diese Frage stellt sich immer dann, wenn wir mitbekommen, wir haben uns in eine Sackgasse, in eine Einbahnstraße manövriert und wir leben an unserem Leben vorbei. Und das ist etwas, wenn wir uns wirklich hinsetzen und fragen, lebe ich das Leben, wofür ich im Höchsten bestimmt bin? Oder lebe ich etwas, um irgendetwas als Konzept, als Vorstellung zu erfüllen? Ne, irgendein Lebensmodell, was mir beigebracht wurde. Einfach sich diese Frage zu stellen und sich wirklich zu verabschieden aus all dem, was nicht zu meinem höchsten Sein gehört. Es geht jetzt nicht darum, ne, auf irdisch-weltlicher Ebene da alles hinter sich zu lassen, sondern aus einem neuen Bewusstsein heraus zu agieren. Wir können genau das, was wir tun, aus einem ganz anderen Bewusstsein tun. Und gleichzeitig ist es meistens so, dass es erst die komplette Loslösung braucht, um dann in das neue Bewusstsein reinzufinden. Also dort wird es so ein bisschen zirkulär. Aber wir werden als Menschheit in eine Situation geführt werden, wo so viel Erschütterung stattfindet, dass wir uns zwangsläufig diese großen Fragen des Lebens stellen werden. Das ist so, dass die Existenz so reduziert wird auf die Basiselemente. All das, was wir mental darüber gebaut haben, wird wegfallen und wir werden auf das reine, bloße, nackte Leben wieder reduziert werden. Und aus dem heraus öffnet sich dann unsere Rückverbindung zum Kosmos.
Ja, und das bringt jetzt gerade noch mal so, also wie so ein Bogen, bringt uns wieder so an den Ausgangspunkt des Gesprächs, wenn wir jetzt noch mal an unser Sein hier mit und auf und in der Erde denken und an Gaia, also das Wesen hinter dem, was wir davon wahrnehmen. Kannst du da noch mal was sagen? Also wie siehst du im Moment so diesen Entwicklungs diese Entwicklungsphase, in der wir Menschen sind und gleichzeitig Gaia und neue Erde? Wie würdest du beschreiben, wo stehen wir da gerade? In diesem Miteinander oder Nebeneinander oder was es auch immer es eben ist, ne?
Es fühlt sich so an, als ob es sich gegenseitig aufschaukelt. Taktgeber, Impulsgeber ist die Erde und die Sonne. Also Impulsgeber, Taktgeber für das Erwachen der Menschheit ist der Geburtsprozess der Erde. Das geht Hand in Hand, sind aber zwei verschiedene Sachen. Es kann sein, dass ein Teil der Menschheit, vielleicht auch ein großer Teil der Menschheit, den Sprung in eine neue Entwicklungsetappe nicht schafft. Das ist sozusagen dort sich dafür entscheidet, noch einmal den Zyklus zu wiederholen, den es jetzt erlebt hat. Das ist aber unabhängig von dem Geburtsprozess der Erde. Die Erde wird ihren Prozess des Aufstiegs vollziehen. Und die Frage ist, wie viele Menschen im Bewusstsein der Erde sind, die mit ihr gehen können. Quasi, die dieses Portal des Aufstiegs, der Schwingungserhöhung im eigenen Bewusstsein mitvollziehen können. Und da werden Je nachdem, wie viel Widerstand im kollektiven Bewusstseinsfeld ist, mehr oder weniger Menschen mitgehen können. Aber das ist eine beschlossene Sache auf planetarer Ebene. Und das ist etwas, da haben wir als Individualmenschwesen, wie wir hier inkarniert sind, gar nicht so viel, also gar nicht so viel Einfluss. Allerdings ist es so, dass die Erde ihren Prozess immer wieder verlangsamt hat und zurückgeschraubt hat, weil sie so viele wie mögliche menschliche Seelen mitnehmen möchte. Auch das hat stattgefunden. Und dennoch ist es so, dass auch die Erde wie ein Zeitfenster hat, um die alte Epoche abzuschließen und etwas Neues zu beginnen. Und da spielen wirklich auch viele große kosmische Kräfte mit rein. Da spielen andere Wesen von anderen Ebenen mit rein. Und auch das, so groß das Ganze gezeichnet ist, ist Teil eines Spieles. Es ist auch wieder wichtig, sich daran wieder zu erinnern. Aber die Erde ist der Taktgeber, der Frequenzgeber für das, was gerade im Menschheitskollektivbewusstseinsfeld, langes Wort, aufbricht, was dort rauskommt. Also da sehen wir ja, alles, was wir nicht bearbeitet haben im letzten Zyklus, wird uns nochmal vorgehalten. Wir kennen ja den Lebensfilm, wenn Sterbende kurz vor dem Tod oder im Übergang sehen Sie den Lebensfilm einmal in Schnellgeschwindigkeit. Und so etwas Ähnliches haben wir gegenwärtig, dass wir das gesamte Zyklus der gesamten 26.000 Jahre des Kali-Yugas im Schnelldurchlauf zum Ende noch einmal erleben. Und das ist die gegenwärtige Zeit. Der Lebensfilm, bloß nicht auf individueller Ebene, sondern auf kollektiv menschlicher Ebene. Deswegen haben wir das Gefühl, dass so schnell parallel zeitgleich gerade geschieht. Deswegen haben wir das Gefühl, viele Leben in einem Leben zu leben. So, wenn wir eine Sache abgeschlossen haben, dann beginnt wie schon fast eine neue Inkarnation im gleichen Körper. Ist etwas, das hat mit der Schwingungssignatur dieses Lebensfilmes zu tun. Und mir wurde gesagt, dass wenn wir eine Abschlussinkarnation haben, das heißt, wenn wir das letzte Mal hier zum Beispiel inkarnieren, dann ist es so, dass wir in der Abschlussinkarnation die gesamten Inkarnationen, die wir hier hatten, einmal durchlaufen in der letzten. Dass es wie nochmal schnell alles abgespult wird, um all diese Erfahrungsfacetten auch wirklich im Bewusstsein zu integrieren. Und gegenwärtig sind viele da, die in einer Abschlussinkarnation sind oder sich auf eine Abschlussinkarnation vorbereiten. Also die so in den letzten 5 bis 7 Inkarnationen gerade drin sind. Und das ist etwas, da ist das Bewusstsein schon so formbefreit und hat so einen anderen Umgang mit Identität und äußerer Welt. Das ist sehr schwer zu begreifen für den gewohnten Verstand.
Ja, ist es. So nach und nach öffnet sich unser Verstand auch für all das Neue, aber es ist erstmal, sprengt alles, was so drin ist. Und genau, dadurch, wir haben ja wirklich eine riesen Spannbreite von vielen Seelen, die ganz neu sind in den allerersten Inkarnationen und eben vielen, die so am Ende ihres Inkarnationszyklus ist. Ich meine, das ist ja auch allein Menschheit ist ja so unterschiedlich, ne? So ist ja auch, kommt ja noch dazu zu all den anderen Faktoren, dass wir also hier rumlaufen können und diese ganze Bandbreite einfach erleben können, auch dadurch, dass wir so global sind und überall hingucken können. Das ist ja wirklich auch ein Phänomen, ne? Sehr, sehr viele, sehr, sehr junge Seelen.
Ja, das liegt einfach daran, dass der physische Körper als Vehikel erschaffen wurde, um in einem physischen Erfahrungsraum mitspielen zu können. Also es gibt in diesem Sinne nicht diese Menschheit, sondern es gibt
Genau.
den physischen Körper als ein Vehikel für unterschiedliche Bewusstseinswesen von unterschiedlichen Ebenen, die am physischen Planfeld mitwirken wollen. Es gibt natürlich so etwas wie eine Kernseelengruppe des irdisch-menschlichen Erfahrungskomplexes. Gleichzeitig ist es so, dass ja, gerade so viele Wesen als Mensch inkarniert sind, die eigentlich nicht von hier kommen, die ganz andere Erfahrungen mitbringen, die von ganz anderen Dimensionen hierher rein inkarnieren. Und da wird es halt echt bunt.
Ja.
Ja, es ist echt ein buntes Spielfeld.
Genau, ne? Bunt ist gut.
Ja.
Genau. Ja, jetzt muss ich doch noch eine letzte Frage stellen, weil du das so schön beschrieben hast mit Gaia und auch den Wirkungen der Sonne. Oder eben das ist ja eher, also das Geistige. Wir bekommen ja so viel Einstrahlung aus dem Sonnenwesen. Das sind ja, für mich sind es immer infoenergetische Felder und es ist wirklich auch eine Riesenfülle und hat mehr so eben das männlich-geistige und Gaia, wir sagen auch Mutter Erde, ne? Das ist für uns ja auch immer so dieser weibliche Bezug gewesen. Wenn wir jetzt über Schöpferkraft sprechen, gibt es da für dich männlich-weiblich wahrnehmbare Unterschiede, die sich natürlich auch dann wieder irgendwie ergänzen, spiegeln, unterstützen. Nimmst du das so wahr? Oder ist jetzt, wenn ich eine Frau bin, du bist ein Mann oder so, ist unsere Schöpferkraft, hat das was damit zu tun? Ne? Oder ist es eher, wie wir geprägt sind, was wir schon für Erfahrungen im Laufe der Inkarnation gesammelt haben, wie wir ausgerichtet sind? Was würdest du dazu sagen?
Es gibt nach meiner Wahrnehmung schon einen weiblichen und einen männlichen Pfad zur Erweckung der Schöpferkraft. Die Schöpferkraft als solches ist etwas Universelles. Also wenn wir im Strom stehen, unsere Seele hat kein Geschlecht. Dort ist beides gleichzeitig vorhanden. Aber der Zugang, den wir wählen, hat etwas mit unserer physischen Verkörperung zu tun und natürlich der Geschlechtlichkeit auf den niederen Ebenen unserer selbst. Also das heißt, die Geschlechtlichkeit ist auch im Astralkörper zum Teil noch vorhanden. Also das heißt, wir haben ja viele Körper und manche unserer Körper haben eine Geschlechtlichkeit, andere höherdimensionale Körper nicht. Und je nachdem, auf welcher Ebene wir uns gerade bewegen, ist es so, dass es schon geschlechtsspezifische Merkmale gibt, um Schöpferkraft zu erwecken und auch, ja, wie dass der männliche Weg in diesem Planfeld hier auf der Erde so verschoben ist und so verzerrt wurde, dass ich den meisten Menschen, auch wenn sie in einem männlichen Körper sind, empfehle, über den weiblichen Weg der Hingabe in ein höheres Bewusstsein zu kommen. Es ist der schnellere und direktere Weg in der Sphäre, in der wir gerade uns bewegen. Das heißt, der geistige Weg über geistige Hochentwicklung, das Bewusstsein zu erwecken, kann zwar bestimmte Einsichten und Tiefenebenen offenbaren, aber danach oder sagen wir mal so, der männliche Weg wurde zur Macht missbraucht. Auch der männlich-spirituelle Weg wurde missbraucht und verzerrt. Und es ist sehr leicht, über den männlichen Weg entsprechende Wiederholungskreisläufe von Machtmissbrauch, von Überheblichkeit, von all diesen Sachen, wenn wir in das Hochgeistige kommen und die weiblichen Qualitäten nicht mit integrieren. Dort ist es so wichtig, einfach, ja, letztlich uns um eine Ausgewogenheit im eigenen Energiefeld zu bemühen auch. Also die weibliche Schöpferkraft, es hat eine Ursignatur, die ist so gewaltig. Und man könnte es so einfach ausdrücken, dass der männliche Körper, und ich rede jetzt nicht von Menschen per se, sondern der männliche Körper eine stärkere Schöpferkraft im physischen besitzt, der weibliche Körper besitzt eine höhere Schöpferkraft in den höheren Dimensionen oder in Verbund mit den höheren Dimensionen. Dort ist das Schöpfen über das Emotionalfeld, über Gedanken, über Gefühle, über ein höheres Bewusstsein viel stärker, als es im männlichen Körper angelegt ist. Der männliche Körper hat sich auch stärker von den höheren Dimensionen getrennt als der weibliche Körper zum Beispiel. Die weiblichen Körper in ihrer Genetik sind noch vollständiger angebunden in den höheren Dimensionen als der männliche Körper. Es hat wirklich etwas mit der genetischen Koordinierung zu tun. Und das ist etwas, also in früheren Zeiten, es gab längere Zeit ein Matriarchat auf dieser Erde, in früheren Zeiten wurden als erstes die Frauen, die weisen Frauen unterrichtet im kosmischen Wissen und all dem, was dazu gehört. Also das höherdimensionale Wissen war erst in früheren Zeiten erst einmal für das weibliche Geschlecht bestimmt und diese haben dann das an das männliche Geschlecht weitergereicht. So war es früher auf Erden arrangiert gewesen. Und das gab eine gewisse Polarität, eine gewisse Neigung, eine gewisse Schwerpunktsetzung, die sich dann ausgeglichen hat in dem Patriarchat, wo dann die Männer über sehr verzerrte Mittel und Wege versucht haben, durch hohes geistiges Wissen Macht und Kontrolle auszuüben. Und das ist die Struktur, die gegenwärtig sich auflöst.
Genau, ja, und über physische Kraft natürlich auch. Und
Ja, natürlich.
dann kann man schon sagen, dass im Moment, weil das ist ja auch einfach zu sehen, also Frauen sind dermaßen geweckt jetzt, ja, viel, also und fühlen, dass sie diese ganzen Schätze in sich noch haben, so einen natürlichen Zugang zu Magie, zum Wirken mit Schöpferkraft. Sie haben es, es wurde zwar verfolgt und verbrannt und alles mögliche, aber sie haben es sozusagen nicht verloren. Also würdest du sagen, dass Frauen, indem sie das auch in sich selbst wirklich immer mehr befreien und in die höheren Bewusstseinsebenen heben, dann gleichzeitig den Männern helfen können, weil wenn Männer das dann auch haben, haben sie ja wirklich eine größere Fähigkeit, im Stoff zu wirken. Also dieses
Ja,
Zusammenspiel, kann man das so
genau.
sagen? Ja.
Genau. Sehe ich auch so, dass der weibliche Körper im Spirituellen einfach viele Sachen bereits entwickelt hat, dem männlichen Körper voraus ist und es dann entsprechend weitergibt, um über Männer hier das umzusetzen in der Materie. So war ursprünglich die Seelenabsprache in der Aufteilung zwischen männlichen und weiblichen Seelen und Seelengruppen. Ja. Und das ist etwas, also das hat sich entfaltet über die letzten Epochen hier auf der Erde. In der neuen Zeit wird es auch noch mal ganz anders sein. Also dort gibt es so neue Zugänge und da werden bestimmte Sachen einfach auch jetzt nicht in dem Sinne, wie es mit der Transgender-Agenda hier auf dieser Erde propagiert wird, sondern auf höheren Dimensionen und in einer ganz neuen Epoche werden wir tatsächlich diese klassisch Geschlechtlichkeit auch im Bewusstsein zurücklassen. Also es gibt höherdimensionale Wesen, die streben ein androgynes Sein an. Und das ist etwas, das hat nichts mit, also nicht zu verwechseln mit dieser Ebene. Es ist wichtig, hier auf dieser Formebene in der Materie zu wissen, die Geschlechtlichkeit und die Stärken der eigenen Geschlechtlichkeit, davon rede ich nicht. Aber in den höheren Ebenen des Geistes ist es wichtig, ich könnte auch nicht von Männlichkeit und Weiblichkeit sprechen, sondern der Ausgeglichenheit von Wasser und Feuer. Genau das Gleiche. Also da geht es darum, das Wasser- und das Feuerprinzip, das Feuerprinzip für das geistig-männliche, Wasserprinzip für das weibliche, das im eigenen Bewusstsein in Ausgleich zu bringen, wenn wir die Dualität überwinden wollen. Ja.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Dann ist auch mal diese Phase des Erlebens von Dualität ist dann auch vorbei.
Ja.
Ja?
Genau.
Ja, das sind doch wunderbare Ausblicke. Und ich glaube, wir haben jetzt wirklich wunderschöne Impulse hier zusammengetragen und ein Feld geschaffen, um allen, die uns jetzt zugehört haben, zu sagen, ja, ein bisschen Disziplin und Verantwortung und auch Freude daran, dieses Spiel so zu spielen, wie es Erfüllung bringt. Und das ist nicht immer so leicht, aber es ist einfach, doch, ja, eben erfüllend und beglückend ist zu tun. Und wer da Nahrung braucht und Anregungen, du machst ja, also erstens gibst du eine Fülle an Informationen, an Energie raus. Du machst Seminare online und vor Ort zusammen mit Sun Yu. Ich habe gehört, die sind ganz wunderschön und
Ja.
stärkend und belebend. Also es gibt so viele Möglichkeiten, da nicht alleine irgendwo rumzukämpfen oder sich verloren zu fühlen, sondern jetzt in solche Felder zu gehen und auch dann immer mehr zu lernen, selbst diese Verantwortung zu tragen. Also ja, in diesem Sinne danke ich dir von ganzem Herzen, dass du wieder hier mit dabei bist in diesem zweiten Seelenpower-Kongress.
So
Es war
gerne.
eine große, große Freude.
So gerne.